Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über Israel und Palästina sprechen. Mein Name ist Shai Hoffmann, ich moderiere diesen Podcast und ich freue mich wirklich wie ein Honigkuchenpferd, dass du hier jede Woche treu dich reinklickst, diesen Podcast hörst, ihn kommentierst, ihn teilst und vielleicht sogar, wenn du ein paar Cent übrig hast, uns ein bisschen was spendest. Denn dieser Podcast entsteht im Rahmen eines Projektes der Gesellschaft im Wandel. Es ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Ja, dieser Podcast hat keine Finanzierung, was sehr schade ist, denn es geht in diesem Podcast darum, mehrere Stimmen multiperspektivisch höher und sichtbar zu machen. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass heute ein Mann Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen, der palästinensische Wurzeln hat. Wo genau, wird er heute hier auch schildern. Darüber hinaus ist er noch viel, viel mehr. Er engagiert sich als Aktivist, ist zertifizierter Mediator, engagiert sich für die Versöhnung zwischen Israelis und PalästinenserInnen und ihm ist an Dialog gelegen und das tut er unter anderem auch im Rahmen der Initiative Shalom und Salam. Und ich freue mich sehr, dass Ahmad Al-Saadi hier ist. Herzlich willkommen, lieber Ahmad.
Vielen Dank, Shai, für die Einladung. Freut mich.
Ahmad, wir sprechen heute ein bisschen über dies und das und meine erste Frage, die ich an meine Gäste stelle, ist, welche Schlagzeilen haben dich in dieser Woche und oder in den letzten Tagen berührt, bewegt oder aufgerieben innerlich?
Es sind viele tatsächlich. Ein Thema, das hat mich in letzter Zeit besonders beschäftigt, sind die Studentendemonstranten in den USA, also in Columbia, Harvard, Yale. Solche Proteste haben wir seit eigentlich so, seit dem Vietnamkrieg nicht mehr in diesem Ausmaß wirklich gesehen. Und ich verfolge diese Entwicklung ziemlich sehr genau an. Nicht nur, weil die Demonstranten so aus der Reihe der Elite kommen, sondern auch durch die Vielfalt der Demonstranten. Das sind jüdische Studenten drin, das sind arabische, das sind amerikanische. Das ist ein wichtiger Aspekt, der zeigt eigentlich, wie vielschichtig die Situation gerade ist.
Also bist du berührt und findest es gut, dass so viele Menschen auf die Straßen gehen? Oder wie schätzt du diese Situation ein? Weil ich natürlich auch Bilder gesehen habe, wie zum Beispiel jüdischen Studierenden der Zutritt verweigert wurde zu Universitäten oder auch Professoren dann nicht mehr rein durften. Also da gab es auch Bilder, die mich so ein bisschen verstört haben. Wobei ich natürlich die Bewegung als solche, dass Menschen auf die Straße gehen für Demokratie, für einen Waffenstillstand, ist erstmal ja sehr positiv. Aber ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
Also selbstverständlich, wir sitzen gerade in einer Zeit, wo viel Spaltung überall gibt. Was mich eigentlich berührt bei der Sache, die sind fast 200 Tage jetzt nach dem 7. Oktober in einem schrecklichen Krieg, wo viele versuchen, so einen Druck auszuüben, auf die israelische Regierung auszuüben, um eine Ausgangs, um damit dieses schreckliche Krieg wirklich aufhört. Ich habe gemerkt, dass dieses Mal und diese Demonstration jetzt in den Universitäten der USA haben eine andere symbolisch mitgebracht. Die palästinensische Volks in Gaza haben sich irgendwie verlassen gefühlt von ihren Nachbarländern, von ihren, auch selbst von den Palästinensern, innerhalb von Palästina und Westbank. Und dieses Gefühl, dass gibt es immer noch jemanden, der an dem denkt und für sie auch auf die Straße geht mit all dem Risiko, die damit gebunden ist. Es ist eine Sache, die mich wirklich sehr berührt und lässt mich auch nicht die Hoffnung an die Menschheit auch wirklich zu verlieren. Was du gerade auch erwähnt, das macht mich auch wirklich traurig, dass so eine Spaltung damit gebunden ist. Aber es ist eine Zeit der Krieg, es ist eine Zeit der Spaltung. Mhm.
Was ich eigentlich auch sehr spannend finde, Ahmad, ist eigentlich der Ausblick der kommenden Wahlen in Amerika. Und du hast es erwähnt, das sind Proteste, die es so nach dem Vietnamkrieg in Amerika nicht gab bisher. Und die Frage ist, wie wird sozusagen sich die politische Haltung auch Joe Bidens verändern? Welche Zugeständnisse wird er auch einer sehr großen Wählerinnenschaft machen müssen, die sozusagen auf den Campusen gerade demonstrieren und natürlich auch von ihm klare Linie gegenüber Israel einfordern? Und ich habe mal gehört, ich glaube in Michigan wohnt die größte arabischstämmige Community in Amerika und die haben, glaube ich, auch in den Vorwahlen sich schon irgendwie sehr neutral verhalten, den Demokraten und Demokratinnen gegenüber. Und das war so ein bisschen so ein Denkzettel auch an die Demokraten. Und die Frage ist, wie wird Joe Biden damit umgehen, um unbedingt auch wiedergewählt werden zu müssen, denn die Alternative wäre Donald Trump. Und wenn Donald Trump an die Macht kommt, wissen wir ganz genau, in welche Richtung das sozusagen vor Ort gehen wird. Also ich finde diese Dynamik total spannend, was diese Proteste jetzt auch für einen Druck in der Politik ausrichten werden. Und ich glaube, Amerika hat ja jetzt auch schon angekündigt, Waffenlieferungen nicht mehr oder Waffen nicht mehr verkaufen zu wollen oder nur noch unter bestimmten Voraussetzungen an Israel verkaufen zu wollen.
Leider, ich bin kein Experte in der amerikanischen Politik, aber das, die Beobachtung, die man macht, auf jeden Fall, dass denn die arabische Community in den USA eigentlich sind demokratische Wähler normalerweise, und sie waren auch für Biden, für Joe Biden. Mhm. Für sie Donald Trump ist keine Alternative in dem Sinne, aber das ist die Enttäuschung, die er hat in der arabischen Community und besonders die palästinensische Community, ist ziemlich groß. Also ja, dieser Krieg hat uns wirklich so viele Phänomene mitgebracht, die dem vorher nicht gab. Sie hat auch so viele Masken irgendwie fallen lassen. Sie hat die Menschen dadurch sind wirklich viel bewusster, wie Politik funktioniert und wie all das funktioniert. Ich bin trotzdem optimistisch und glaube ich, dass dieses Druck, die jetzt gerade läuft, da wird schon sein Ziel erreichen. Und zwar, es geht darum, hier wirklich einen Druck auszuüben auf die israelische Regierung, die jetzt regiert, um damit aufzuhören. Weil sonst die Alternative in allen Szenarien, die ich sehe, ist sehr schrecklich. Also es ist Flaschenbrennen. Es ist nicht eine Sache, die weder die Region in der Nahost irgendwie ertragen kann, noch international. Und deshalb sehe ich, dass dieses Druck jetzt gerade sehr erforderlich ist, damit es damit aufgehört werden.
Ja. Also eine andere Perspektive eines wahrscheinlich konservativen Juden oder einer konservativen Jüdin wäre es, beispielsweise zu bemängeln oder auch zu auch beanstanden, dass diese Demonstranten und Demonstrantinnen zum Beispiel nicht von der Hamas ganz klar auf sich, also ganz klar fordern, die Geiseln freizulassen. Und ich verstehe das zum Beispiel auch. Andererseits muss man auch sagen, die Hamas ist eine Terrororganisation, und an wen willst du sozusagen diese Forderung richten? So. Und deswegen nimmt man sich sozusagen eine demokratisch gewählte Regierung wie, wie Netanyahu und seine ultrarechte, ultrareligiöse und zu Teilen auch faschistische Regierung und versucht da Druck auszuüben. Also, weil diese Kritik kommt ja auch manchmal sozusagen von der anderen Seite quasi. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Also ich sehe eigentlich die ganze Sache als einen Prozess. Ich sehe das nicht so fragmentmäßig. Der Prozess, die jetzt demnächst laufen sollte, ist erstmal, dass der Krieg erstmal zu Ende ist. Die Geiseln sollen befreit werden. Dadurch sollte dafür wirklich ein Deal abgewickelt werden, was jetzt hoffentlich auch demnächst passieren sollte durch den ägyptischen und katarischen Hilfe und Unterstützung dabei. Aber danach, wie das aussieht, das ist das Wichtigste in dem Ganzen.
Ja.
Ich erinnere mich an ein Dialoggespräch mit Israelis und Palästinenser, die in Europa leben. Und wir haben schon während dem 7. Oktober viele Gesprächsrunden miteinander so abgewickelt. Und so nach der Frage, wie sollte es aussehen eigentlich? Und wir haben gemerkt, okay, wir können eigentlich schöne Träume und schöne Visionen irgendwie zusammenmalen, aber wie können wir das umsetzen? Und da dachte ich, eigentlich es sollte so groß eine Krise passieren, wo beide Völker, Israelis und Palästinenser, dieses Verständnis haben, dass es so weiter nicht geht, mit dem Gewaltspirale nicht geht, und dass sie beide auch davon müde werden. Und das ist auch, was ich innerhalb der palästinensischen Community und der israelischen Community beobachte. Das heißt, dieses Punkt wurde erreicht. Alle haben gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Also nicht alle, denn Hamas und die israelische Regierung haben es noch nicht verstanden, aber der Rest der Bevölkerung hat es verstanden. Das heißt, kommt jetzt der Frage, was ist demnächst? Und demnächst ist es ein Prozess, der eine progressive Schritte erfordert.
Ich würde dir an einer Stelle, glaube ich, widersprechen. Ich weiß nicht, ob die Bevölkerung in Israel das wirklich verstanden hat. Also es gibt immer größer werdende Bewegungen, die ganz klar Waffenruhe oder Waffenstillstand fordern und auch die Freilassung der Geiseln, auch in Richtung Netanyahu. Aber ich glaube immer noch, dass relativ viele auch für die Beendigung dieses Jobs einstehen und schon auch noch der Regierung den Rücken decken, wobei das unterschieden werden muss. Das hat ja auch Ofer Waldmann in dem Podcast gesagt, dass man da unterscheiden muss, dass nicht viele Israelis mehr sozusagen Netanyahu den Rücken decken. Netanyahu hat absolut quasi die Karten verspielt und im Prinzip hängt seine Macht quasi nur noch an den Geiseln, die dort in im Gazastreifen sind und auch wahrscheinlich das Überleben der Hamas hängt wahrscheinlich auch leider nur noch an den Geiseln, die sie da gefangen halten. Also eine sehr vertrackte Situation. Ich würde gerne weitergehen, denn was uns eint, Ahmad, ist natürlich auch, dass du rausgehst mit deiner Initiative oder mit eurer Initiative Shalom und Shalom für Dialog einstehst, für den Schmerz des Gegenübers, für das Sehen und das Annehmen und Akzeptieren des Schmerzes Gegenübers, was ich ganz, ganz toll finde und deswegen war es mir ein Bedürfnis, auch mit dir zu sprechen. Und was wir ja machen, ist sozusagen, wir gehen in die Schulklassen und fragen die Leute, vor allen Dingen auch die Betroffenen, aber auch alle Schüler und Schülerinnen, wie geht's euch eigentlich? Und die Frage würde ich dir eigentlich gerne stellen. Du bist ja Palästinenser, du kannst ja gleich nochmal erzählen, woher genau du kommst, aber wie geht's dir aktuell, Ahmad? Wenn du nur in deine Gefühle schaust, in deine Gefühlsecke.
Also in meinen Gefühle tatsächlich ich merke, dass nach dem 7. Oktober mein gesamtes Leben hat sich verändert. Also das ist krass, wie sowas in der Lage, dass wir ein Individuum Leben so total so verändern. Ich bin begleitet von Gefühl der Trauer und Wut ständig. Also ich merke, Trauer und Wut sind mein ständiger Begleiter in dem ganzen Prozess. Ich versuche mit diesem Trauer und Wut so anders umzugehen, dass ich die in anderen Taten umsetze. Als Palästinenser in Deutschland, gerade jetzt hier zu sein, ist es eigentlich nicht so eine einfache Sache. Als Staateloser in Deutschland zu leben, war vorher nicht so eine einfache Sache. Also ich bin fast 32 Jahre lang als Staateloser irgendwie geblieben. Lustigerweise habe ich eine Woche vor dem 7. Oktober den Staatsbürgerschaft bekommen. Habe ich mich gefreut.
Ach, Mashallah. Herzlichen Glückwunsch.
Und seitdem hat so eine Identitätskrise in mir angefangen. Da habe ich gemerkt, das ist wirklich krass jetzt gerade. Also ich habe eigentlich die Staatsbürgerschaft beantragt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich Loyalität für dieses Land habe und dass ich auch mich zum ersten Mal in meinem Leben ein Zuhause gefunden habe. Hier in Deutschland, besonders auch in Stuttgart. Und nach dem 7. Oktober und alles, was drumherum gekommen ist, da habe ich gemerkt, wie kann ich das machen? Wie kann ich mein Wurzel als Palästinenser und mein jetziges neues Zuhause hier zusammen vereinen in mir, bevor ich erstmal auf den Versuch, das im Außen zu tun, wie kann ich das in mir jetzt auseinandersetzen und wie kann ich, wer bin ich jetzt? Wofür stehe ich jetzt? Und das ist erstmal das innere Dialog, bevor ich nach außen mit Dialog im Außen.
Wie sieht dieser innerliche oder der innere Dialog aus genau? Also was sind die Fragen, was sind so die Dinge, die dir gerade Sorgen bereiten?
Also was mich wirklich Sorge bereiten, ich als Palästinenser, der sich viel mit der palästinensischen Geschichte sich beschäftigt, habe ich erstmal Angst, dass die Schicksal, die Palästinenser in den arabischen Ländern wieder den Palästinenser hier in Europa wieder betrifft. Unterdrückung, Kriminalisierung, Entmenschlichung und so weiter und so fort. Das ist, was wir in Libanon erlebt haben, in Jordanien erlebt haben, in Syrien erlebt haben, in Libyen erlebt haben und so weiter und so fort. Das war immer so das Phänomen, das man immer beobachtet. Jedes Mal, wenn es eine Krise in einem Land passiert, da sind die Palästinenser die Erste, die damit geopfert werden. Und diese Dynamik beobachte ich jetzt auch hier in Deutschland auf eine Art und Weise. Und davon habe ich Angst, ehrlich gesagt. Davon habe ich Angst, dass es damit weitergeht, dass wir irgendwie auch so ein Feindbild werden, was wir jetzt gerade eigentlich zumindest bei der offiziellen Meinung der Regierung sind. Ich habe Angst vor Spaltung. Es geht nicht nur um die Palästinenser nur hier, sondern auch ich beobachte Spaltung überall in der Gesellschaft. Ob das jetzt auf der kleinen Ebene so Muslime und Juden, das sind die Zielgruppe, die ich mit denen arbeite. Da merke ich, wie die Spaltung ist. Ich merke aber auch die Spaltung zwischen Muslime und der Rest der Gesellschaft. Ich merke auch, dass die Fronten hier auch auf eine Art langsam heißer werden. Und dieses Gefühl von Ohnmacht, dass man trotz dem Ganzen, weißt du, auf einer Seite, wir sind fast im Burnout von der ganzen Arbeit. Wir sind hier tätig, Dialog hier, in der Schule hier und so weiter und so fort. Man versucht wirklich die ganze Zeit so ständig am Arbeit zu sein. Aber da kommt nach Hause und guckt auf die Nachricht und merkt man dieses Gefühl von Ohnmacht. Und da fragt man, man braucht so wieder, jeden Tag muss ich aufstehen und Motivation und Hoffnung wieder danken. Ich versuche. Die Verbündeten sind die Menschen, die also deshalb Netzwerke, die wir bauen beim Shalom und Salam, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ist genug uns ein Glück nach all dem, also nach vielen Jahren jetzt Shalom und Salam, dass wir so Netzwerke gebaut haben von Muslimen, von Juden, von Deutschen, Alliierten, auch andere europäische Länder, die unsere Visionen, unsere Werte auch mitteilen. Und mit denen kann ich mich wirklich danken. Da haben wir uns verstanden, was ist unsere Ängste und unsere Hoffnung. Und ich brauche dieses Netzwerk, damit ich weiter funktionieren kann. Weil ohne den ist es man als Individuum, als einer Person, da fällt man oft in diese Trauer und diese Ohnmacht und es ist schwierig, danach wieder hochzukommen.
Ja. Total, ja. Absolut. Und trotzdem gibt es aber Kräfte, die ja versuchen, PalästinenserInnen zu canceln, Dialog zu verunmöglichen. Wie gehst du damit um, ganz persönlich? Also du hast jetzt gesagt, Alliierte bzw. Allianzen, Netzwerke, aber wie lässt du dich nicht entmutigen? Also ich meine, wirklich jeden Morgen aufzustehen und trotzdem mutig zu sein, sich zum Beispiel hier vor die Kamera zu setzen und zu sprechen, öffentlich zu sprechen, das ist super mutig.
Wenn du für eine Sache entscheidest und sagst, ich widme diese Sache und ich widme mein Leben dafür, dann hat man erstmal diese Motivation, die man aufsteht. Mein Aufgeben ist nie eine Option. Da erinnere ich mich an die Worte meines Kindes, die mir immer so ständig sagt, er sagte, du bist Verlierer erst, wenn du aufgibst. Und das ist bei mir tatsächlich so, bei vielen auch so, so dieses.
Warte mal, wer sagt das? Dein Kind? Dein Kind sagt, boah, der ist ja richtig weise.
Das ist auch.
Ist ja wie Rumi.
Das ist er. Das ist tatsächlich so durch die Gespräche, die ich mit ihm führe. Er begleitet mich tatsächlich auch in diesem Prozess. Aber aufgeben ist nicht eine Option. Man kann sehr viele Niederlagen auch erleben, aber man hat verloren erst, wenn man aufgibt. Und ich glaube, keiner hat den Luxus aufzugeben. Aufgeben hat echt krasse Konsequenzen auf uns alle. Also wie sieht's aus, eine Gesellschaft von Leuten, die wirklich für Zusammenhalt, für Dialog, für Versöhnung und so weiter und so fort, wenn die aufgeben, wie sieht dann unsere Gesellschaft? Sondern wie den Bühne für denjenigen, die mehr Spaltung und mehr Hass in der Gesellschaft verbreiten wollen? Das ist auch der Frage.
Ja, ich finde das total spannend, dass du sagst, wir haben den Luxus gar nicht aufzugeben eigentlich. Denn vor allen Dingen als jemand, der 32 Jahre lang staatenlos gelebt hat, der ganz klar mit wesentlich oder mit fast keinen Privilegien ausgestattet war, im Gegensatz zu mir beispielsweise, der mit einem deutschen Pass hier lebt, seitdem er geboren ist, finde ich das sehr mutig, dass du deine Privilegien, die du sozusagen auch kurz nach dem 7. Oktober, wie du erzählt hast, wurdest du ja zum Deutschen sozusagen, und dass du das erkennst und dich trotzdem sozial engagierst, beziehungsweise ehrenamtlich auch ganz lange engagiert hast, das ist, davor ziehe ich den Hut, wenn ich einen Hut auf hätte.
Weißt du, wenn du geboren in einem Flüchtlingslager, also für den Jarmuk-Kamp, dann merkst du eigentlich, wie wichtig, dass deine neue Heimat in Ordnung bleibt und dass deine neue Heimat nicht auch kaputt wird. Die Erfahrung, die man macht als Palästinenser in der Exil, in der Diaspora lebt, es ist nicht so eine einfache Sache. Dieses Begriff staatenlos ständig zu sein, das heißt in andere Worte, dass du noch keine Zugehörigkeit hast auf eine Art und Weise. Egal wo du bist ein Gast. Egal wo du bist, du darfst keine Wurzel schlagen. Und selbst wenn du glaubst, das ist dein Zuhause, dann passiert was und dann verlierst du das. Ich habe meine gesamte Existenz mit 22 verloren, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe Familienmitglieder, ich habe Freunde, ich habe Zuhause, ich habe Erinnerung. Nichts aus meiner Vergangenheit ist geblieben. Und deshalb merke ich, dass es, also es geht nicht darum, weil ich jetzt irgendwie so toll bin und ich irgendwie mich dafür so freiwillig engagiere. Nee, das ist ist eine Sache, es sein muss. Das ist, da ich kann es nichts anderes. Also ich, Notwendigkeit, ja. Und wenn du hier ein Zuhause hast, dann musst du dafür auch was tun.
Ja, aber es ist leichter gesagt als getan, Ahmad. Also wenn du sagst, dass du mit 22 geflohen bist aus Syrien nach Deutschland und du hast sozusagen deine gesamte Vergangenheit hinter dir gelassen, Freunde, Familie, Erinnerungen. Also ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, weißt du? Ich bin hier geboren, habe so gut wie alle Privilegien benutzt, bekommen und genutzt auch irgendwie. Gab es einen Moment, der für dich, also ich meine, das muss ja ein niederschmetterndes Gefühl sein, wenn man sozusagen sowas erlebt und diese Erinnerung irgendwie versucht in sich zu tragen. Und manchmal, wenn ich an meine verstorbene Mutter denke, dann hatte ich am Anfang, das weiß ich noch, dann hatte ich am Anfang richtig Angst, dass ich so Erinnerungen vergesse, wie sie klingt, wie sie vielleicht riecht, wie sie mit mir meckert und so. Wie machst du das? Wie stellst du sicher, dass diese Erinnerungen irgendwie wach bleiben, die ja auch wichtig sind, die ein Teil von dir sind so und die vielleicht auch dazu führen, dass du heute die Dinge machst, die du machst?
Also ich glaube, ich habe eine Erfahrung, die ich in 2011, also dieses Erfahrung, die ich in 2011, die hat so eine große Wirkung in mir gelassen in dem Sinne. Und zwar in 2011 sind wir viele Jugendliche aus Yarmouk-Kamp, als der Krieg in Syrien angefangen hat und viele Stimmen aus der syrischen Regierung, die fängt an, den Schuld den Palästinenser zuzufügen, dass sie dafür schuldig sind für die ganze Unruhe in Syrien. Da haben wir gesagt, gut, wir sind kein Syrer, wir sind Palästinenser, also wir gehören zu Palästina, also gehen wir hin. Und dann haben wir uns gesammelt. Und dann sind wir auf die Grenze Richtung Israel, auf die Grenze Syrien, Golanhöhe. Und dort haben wir versucht, wirklich über den Grenze hinaus so weiter zu marschieren. Haben wir gesagt, wir wollen wieder nach Palästina gehen. Und an diesem Tag an der Grenze bin ich, weiß ich nicht wie, also ich war noch 21, ich war noch mit, man hat eine andere Denkweise und man hat andere Hoffnung. Und ich dachte tatsächlich damals, dass ich in der Lage dafür, mal hinzugehen. Also ich habe nicht gedacht oder geplant, was jetzt danach kommt, sondern ich dachte, ich will erstmal hin. Ich hatte diese Sehnsucht wirklich nach einer Heimat, die ich nie gesehen habe. Nach einer Idee, einem Konstrukt von Heimat. Weil ich diese Idee auch nie erfahren durfte. Leider ist das Ganze mit einem dramatischen Ende. Dieses Traum war zu kurz. Habe ich eine Schussverletzung im Knie bekommen dann von der israelischen Armee. Und das hat mein Leben auf einmal verändert tatsächlich. Also auf einmal bin ich nicht mehr so fähig, erstmal zu laufen. Und man merkt, dass, ja, also wenn man ein kaputtes Knie auch danach mitträgt, lebenslang, dann hat man einen Schmerz, der Schmerz wird ein Begleiter für das Alltags. Und je nachdem, was du von der Bedeutung du diesen Schmerzen gibst, dann wird dieses Schmerz quasi deine Verbindung zu den ganzen Sachen. Das heißt, durch den Schmerz stehst du auf und erinnerst du dich an das Wichtigste im Leben. Wieso bist du da und wieso, was ist deine Aufgabe hier und wie willst du einen Sinn zu deinem Leben bringen? Mhm. Weil wenn sonst verliert man den Sinn und ist man verloren. Deshalb versuche ich wirklich so durch den Erinnerung, weil den Ort, wo ich gewohnt habe, existiert nicht mehr, ist alles zerbombt wurde. Viele Menschen sind entweder gestorben oder zerstreut durch den Globus. Das heißt, da bleibt nur Erinnerung im Kopf und so die Narben im Körper. Das sind halt die Verbindung für mich zu das Leben vor Deutschland quasi.
Boah, ja. Ahmad. Krasse Geschichte, Mann. Wahnsinn.
Also das Palästinensische in Diaspora hast du nicht ein einfaches Leben. Also ich versuche jetzt nicht dramatisch zu sein, aber es ist halt so.
Weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, wie gelingt es einem Menschen, vor allen Dingen einem jungen Menschen mit 21, in der Zeit, in dem ihm sowas passiert und in dem er weiß, das war ein israelischer Soldat, der dir ins Bein geschossen hat, nicht diesen Schmerz, und du hast es super beschrieben, dass es dieser Schmerz ist, der dein Leben lang, den du mit dir rumträgst und der diese Verbindung schafft. Wie schaffst du es, diesen Schmerz nicht in Hass gegenüber Israelis bzw. Juden oder Jüdinnen umzuwandeln? Weil das ist ja genau das, was wir sehen. Wir sehen ja, dass Hass, das Schmerz und das Leid, über 34.000 Palästinenser und Palästinenserinnen sind getötet worden. 1130, 1140 Israelis sind am 7. Oktober ermordet worden. Und PalästinenserInnen im Gazastreifen wurden auch ermordet. Es gibt Menschen, die sich entscheiden, proaktiv aus diesem Schmerz und aus diesem Trauma keinen Hass zu machen. Und dann gibt es leider die, die eben das genau tun, nämlich aus diesem Leid und aus diesem Schmerz, den sie erfahren, einfach zu hassen und Krieg und Tod des vermeintlich Gegenübers der anderen Seite zu rechtfertigen. Wie hast du das geschafft, Ahmad?
Ehrlich gesagt habe ich keine fertige Antwort. Es ist eine Entscheidung am Endeffekt, aber das war ein Prozess auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich das, also diese Frage wurde ich oft gefragt. Und ich bin davon der Überzeugung, dass das Schicksal hat mich eigentlich in diesen Prozess hingeschickt. Am Anfang habe ich eine Verletzung, habe gemerkt, also ich war voll mit Hass. Das erste Jahr wirklich, ich war voll mit Hass, weil ich am Rollstuhl gesessen habe. Ein Jahr lang in einem Land, wo am Krieg rumdrum ist und so weiter und so fort.
Wahnsinn.
Und dann konnte ich nicht in dem Sinne jetzt hier von irgendwie von Liebe oder Ähnlichem sprechen, weil der Schmerz war sehr fresh. Aber trotzdem, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, ist nie aufzugeben. Also, dass ich erstmal daran lang gearbeitet habe, dass ich wieder laufen kann. Weil viele Ärzte haben mir gesagt, du wirst es nie laufen können. Dann habe ich das war erstmal mein Kampf, erstmal zu laufen. Und danach habe ich auch mit dieser Verletzung durch die Grenze und so weiter und so fort, bis ich hier nach Deutschland geschafft habe. Und hier in Deutschland hat dieses Prozess tatsächlich angefangen, wo ich gemerkt habe, krass, es kann anders laufen. Es liegt an unseren Händen, Menschen. Wir sind in der Lage, unser Leben zu ändern, wie es sein sollte. Ich habe auch von der deutschen Geschichte eigentlich viel gelernt, wie ein Land auch in der Lage dafür wieder aufgebaut werden, mit neuer Werte, mit neuer Richtung und wie man auch mit seiner Geschichte irgendwie auch umgehen kann. Das heißt, Versöhnung ist auch möglich am Endeffekt. Es ist nicht eine einfache Sache, es ist eine Generationenarbeit, aber es ist ein möglicher Weg. Und wie ich den Weg geschafft habe, das sind durch die laute Begegnung. Also ich habe mich mit vielen Menschen erstmal zufällig getroffen, Israelis, Juden, wo ich gemerkt habe, ja, das ist ein Mensch, der mir gegenüber sitzt. Also es ist unabhängig von allem erstmal. Ich kann in seinen Augen gucken und er kann auch in meinen Augen gucken. Wir können unsere Ängste und Wünsche verstehen auf eine Art, weißt du? Ja, ich muss jetzt nicht rechtfertigen, ob seine Wünsche oder meine Wünsche Recht haben oder mehr Gewicht haben oder wie auch immer, sondern dieses Bedürfnis, dass wir uns erstmal auf dieses Basis von Menschen treffen. Und man merkt, okay, das heißt, es gibt einen Weg. Und dieses Weg soll erstmal gesucht werden. Und dafür muss Menschen geben, die auch dieses Weg bewusst dafür entscheiden und auch bewusst dafür auch kämpfen. Weil da brauchst du auch eine Kriegerenergie in dir, damit du auch ständig auf diesem Weg auch gehst. Auch für den Weg der Liebe, auch für den Weg der Dialog, auch für den Weg der die Versöhnung. Da musst du eine kriegerische Energie in dir haben, damit du nie aufgibst. Weißt du? Und deshalb glaube ich, das war eine innere Entscheidung irgendwann. Aber wie ich zu diesem Entscheidung gekommen, ich glaube, das war Schicksal.
Stark. Sehr, sehr stark. Ich wollte dich mich gerade auch, du hast es ein bisschen vorweggenommen, dass du hier in Deutschland dann dem ersten Israeli oder der ersten Israelin begegnet bist, dem ersten Juden oder der ersten Jüdin. Wie war die erste Begegnung? Ich meine, die erste Begegnung, muss man sagen, hattest du eben mit diesem Grenzsoldaten, der dir in dein Knie schoss, traurigerweise.
Ja.
Wie war diese, wie erinnerst du dich an das Gefühl?
Ich habe in Chemnitz gewohnt, in den ersten Jahren, mein Aufenthalt in Deutschland. Dort habe ich in einer Alternative-Projekt gewohnt, wo wir auch so ein ein Lise-Café und ein Club. Ich war dort aktiv, halt also ehrenamtlich aktiv und habe ich auch dort gewohnt. Und in einem Tag kam eine israelische Band, der dort auch einen Auftritt haben.
Aus Israel sozusagen?
Kam ja, ja, aus Israel, aus Jerusalem sogar. Ah, ja. Und da war ich dabei erstmal. Ich habe gemerkt, wie ich zu bin und wie ich ohne Grund wütend bin. Mhm. Mein Gesicht ist rot. Aber die Musik, es gab eine Musik halt, dann habe ich erstmal die Musik zugehört. Und da habe ich gemerkt, das ist einfach voll arabische Musik. Also das ist eine orientalische Musik halt. Nach dem Ende den Auftritt, dann habe ich mit dem Typ gesprochen. Ich habe seinen Namen tatsächlich vergessen. Er war Israel aus Jerusalem und da haben wir mit uns wirklich so stundenlang über Musik unterhalten. Da habe ich gemerkt, boah, also endlich mal in Deutschland jemanden versteht, wie geil die arabische Musik ist und wie geil so besonders die klassische Musik, so von Onkel Fürung, von Abdel Halim und all das. Und habe ich gemerkt, also während dem Gespräch, wir haben nur am Anfang, war, ja, hallo, ich bin Palästinenser, hallo, ich bin Israelis, war erstmal so ein bisschen, wie auch immer, so ein Gefühl, der komisch ist, haben wir beide gemerkt, aber wir waren beide irgendwie so Musikliebhaber, dass wir direkt ins Thema gekommen. Und dann haben wir miteinander wirklich so fast 2-3 Stunden miteinander gesprochen und dann habe ich gemerkt, wow, ich habe es total vergessen, wer da ist, also welche, weißt du, ich habe es auf einmal gemerkt, dass ein Mensch nicht nur eine Identität, sondern er ist ein Universum von Identität und Möglichkeiten in sich. Weißt du, das war das erste Begegnung. Mhm. Und dann habe ich das auch mitgenommen. Also es hat mich so wirklich lang begleitet, weil das war die erste Begegnung. Und dann habe ich gemerkt, wow, also wie konnte ich das so schaffen auf der Art? Danach habe ich ich war ehrenamtlich tätig bei einem Verein, der heißt auch der Brücke. Und mit der Brücke, also der Mann, der bei der Brücke tätig war, bei der Allein, er hat mich absichtlich als Palästinenser immer mit zur Synagoge genommen. Mhm. Am Anfang hat er mir sogar mitgenommen, ohne mir zu erzählen, wohin wir gehen. Und dann bin ich erstmal in der Synagoge gelandet, dann gucke ich so rechts und links und dann hat er mich so vorgestellt, hier habe ich mein little palästinensischer Tero. So hat er mich vorgestellt in der Synagoge, also so nach Spaß halt. Und dann gucke ich ihm so und ich habe gemerkt, dass ich wirklich, was mache ich jetzt hier, was tue ich jetzt hier? Aber die Leute, die dort waren, waren wirklich Menschen Gottes, werde ich jetzt sagen. Also sie haben erstmal nicht darauf geachtet, wer ich bin oder wie auch immer. Dann haben mich willkommen geheißen und haben gesagt, hier, bitteschön, jetzt haben wir Gottesdienst. Und da war ich da und ich habe den Gottesdienst auch gesehen und konnte ich auch was in mir spüren. Also ich bin auch ein gläubiger Mensch. Deshalb war für mich auch so eine Sache, wo ich gemerkt habe, ja, da ist was in Berührung in mir gekommen. Mhm. Und dann kommt so ein neuer Aspekt. So, das ist einfach so, dieses Bild, die man über jemanden hat, die eigentlich nicht mit Menschen verbunden, sondern mit Ideen, also abstrakten Ideen, die bekommt Gesichter auf einmal, weißt du? Und dadurch merkt man, okay, also ja, wir haben einen Konflikt miteinander. Ja, wir haben einen Krieg miteinander. Und ja, wir haben viel Mist gebaut, wurde viel Mist gebaut und ist vieles Unrecht und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es ein Mensch, den ich mit ihm zu tun habe. Und es gibt Wege. Und dieses Weg, den Kampf und dieses Weg der Blut, haben wir jahrelang probiert. Mhm. Also wirklich jahrelang. Wir reden von dritte und vierte Generation jetzt. Ja. Hat jemand ein anderes probiert? Hat jemand einen anderen Weg probiert? Hat jemand versucht, wirklich durch den Weg der Vernunft und die Menschlichkeit probiert? Hat keiner. Mhm. Und ich glaube, es ist der Zeit jetzt in meiner Generation, weißt du, meine Generation ist eine Generation, die hat vieles gesehen. Also in unserer Generation haben wir was anderes gesehen. Wir haben so viele Änderungen und so diese ganze Schnelligkeit irgendwie erlebt. Und wir haben eine andere Bewusstseinsebene auch erreicht. Also ich glaube, ich und viele auch, also viele Palästinenser aus meiner Generation, die sind erstmal nicht mehr den traditionellen Nationalisten. Also für mich beispielsweise, ich bin Palästinenser und ich habe so eine tiefe Verbindung zu meiner Identität als Palästinenser, aber nicht in nationaler Hinsicht. Es geht nur darum, dass ich als Mensch brauche ich wirklich mein Recht zu leben auf dieser Erde, mhm, und ich brauche auch einen Ort, wo ich dazu gehöre. Aber es geht nicht für mich jetzt, dass ich einfach sage, in diesem engstirnische Blickweise, dass ich einfach nur Palästinenser und Nationalist und ich muss das und dies machen. Und ich glaube, auch viele Israelis haben auch den Zionismus hinter sich. Und dass sie fragen es. Erstmal viele Fragen, die dazu bringt, zu merken, ja, vielleicht gibt es eine andere Narrative und andere Geschichte, als die wir lebenslang gelernt haben. Und deshalb merke ich, in unserer Generation hat der Verantwortung, hat der Aufgabe auch, erstmal eine neue Narrative zu schaffen. Weil alles, was in der Anfang 20. Jahrhundert gemacht, erleben wir bis jetzt die Ergebnisse davon und die ganzen Früchte, die ganzen Hasssamen, die in der Anfang 20. Jahrhundert gesät wurden, ja, haben wir jetzt damit zu tun. Ja. Jetzt ist unsere Frage, wenn wir das weitermachen, ja, können wir. Also das tun wir jetzt gerade. Und der Ergebnis, glaube ich, für beide ziemlich klar. Keiner von uns wird es aufgeben. Keinen. Also die Palästinenser werden nie aufgeben und die Israelis auch nicht. Weil es ist so eine Existenzfrage geworden.
Ja.
Deshalb, wo gehen wir hin?
Ja, absolut. Gute Frage. Ahmad, ich frage mich, ist nämlich die nächste Frage wäre gewesen, ne, ich würde jetzt mal behaupten, als progressivere Kräfte innerhalb unserer Communities. Wie kriegen wir denn die konservativen Kräfte sozusagen mitgezogen? Ist das überhaupt der richtige Weg? Denn das, ich möchte mich ja auch nicht moralisch überheben und sagen, so das, wie Progressivität oder wie ich progressiv denke, das ist der richtige Weg, denn konservativ bedeutet irgendwie rückwärtsgewandt und nicht mehr aktuell, auch nicht mehr zeitgemäß. Das meine ich gar nicht, sondern wie kriegt man eben genau diese Sichtweise, diese ja ein Stück weit Öffnung des Herzens einfach bei den Menschen hin? Und darüber mache ich mir wirklich lange Gedanken schon. Bei den Menschen hin, bei denen die so zu sind und so versteinert sind und auch noch diese Fronten sehen und unter Umständen auch in meiner Community gibt es Menschen, die sich nicht um die Toten im Gazastreifen kümmern und scheren. So, und ich frage mich, wie kriegt man den Blick geweitet, wie kriegt man das Herz geöffnet? Hast du da eine Formel? Hast du das Rezept?
Also ein Rezept hätte ich gern, aber ich glaube, ich kann ein paar Sachen erwähnen. Also erstmal, ich bin grundsätzlich, dass auch dieses Dialog unter anderem nicht nur mit den Menschen, die freiwillig jetzt da sind, sondern auch, ist immer auch mein Versuch und meine Frage, wie bringe ich auch die anderen Seiten, wo die Fronten sehr hart sind. Ja. Leider muss ich auch so realistisch bleiben in dem Sinne und glaube ich, von der Konversative oder der Radikale erstmal keine Notwendigkeit sieht, in einem Gespräch zu kommen und er der Macht hat, zu machen und zu lassen und zu tun, was er will, dann wird es erstmal nichts. Deshalb, man braucht erstmal einen Druck, Instrumente. Es braucht Widerstand. Wir müssen auch erstmal definieren, welche Art von Widerstand die uns wirklich dazu bringt, dass alle Fronten verstehen, wir müssen erstmal ins Dich. Also ich glaube, ohne diesen Druckmittel wird keiner sich bewegen, weil es keine Notwendigkeit gespürt wird.
Ohne welches Druckmittel meinst du genau?
Unterschiedlich. Ich glaube, das sehen wir, beobachten wir jetzt auch in verschiedene, also überall. Da hast du ein Druckmittel wie die Demos, die wir sehen, ob es in Deutschland, ob es in den USA, ob es in Israel auch selbst. Das ist ein Druckmittel. Die Möglichkeit, dass viele palästinensische und israelische Stimme, die dafür für das Neues auch eine neue Bühne in die Medien bekommen und auch ihre Stimme erheben. Ich glaube, das sehen wir auch jetzt oft. Es gibt viele Organisationen, es gibt viele Israelis und Palästinenser, die ihre Kräfte zusammengebunden haben. Die haben angefangen, ihre Stimme zu erheben und zu sagen, wir sind zusammen und es geht um uns und wir sollen zusammen eine Lösung finden. Das ist auch ein neues Druckmittel. Es gibt viele Druckmittel. Es gibt Druckmittel, die man in Deutschland erstmal nicht darüber sprechen darf. Es gibt viele Druckmittel. Mhm. Da muss jeder irgendwie das Passende für sich finden. Es geht nur darum, was man dabei beachten muss, dass man kann und darf bei diesem Druckmittel keine Gewalt nutzen und kann menschenverachtende Gedanken verfolgen. Ja. Das ist wichtig bei der Sache. Alles anderes, meiner Meinung nach, ist erlaubt und auch ein Muss, weil ohne dieses Instrumente und die Druckinstrumente erreichen wir auch gar nicht. da bleibt der Status quo so, wie es ist. Und dann verschlechtert sich die Lage weiter und weiter und weiter und dann kommt eine neue Explosion. Den 7. Oktober, für viele, die sich mit dem palästinensischen und dem Nahostkonflikt sich beschäftigt haben, schon vorher, viele haben wie schon vorausgesehen, haben gedacht, es wird was Großes kommen. Das haben wir alle irgendwie gespürt. Ja, wir haben es nicht so gedacht, dass es auf der Art passieren wird. Aber wir haben alle gespürt, dass es was kommen wird. Und jetzt merken wir, okay, krass, es ist so krass geworden. Es ist eine neue Stufe der Eskalation, die wir noch nie gesehen haben. Aber trotzdem sehe ich innerhalb dieses Konflikts immer noch eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf eine gerechte Lösung. Eine Lösung, der wirklich, wo man dadurch die ganze Bluten, die für dieses, weißt du, manchmal, weiß ich nicht, ich denke manchmal nach dem Sinn, dass für die vielen Menschen, die wirklich gestorben sind jetzt dort, wofür und weshalb, und da merke ich auch dadurch, weil auch so viele Menschen gestorben sind, darf nicht wieder so ein Zustand wie vor dem 7. Oktober. Es sollte endlich mal jetzt eine Lösung dafür geben. Es sollte endlich mal, dass die Palästinenser auch ihre Rechte auf Gleichberechtigung, auf die gleiche Rechte wie alle anderen, auf ein Selbstbestimmungsrecht zu haben. Wir haben echt viel bezahlt. Also wir haben echt viel bezahlt. Und es sollte jetzt endlich mal auf dieses Punkt kommen.
Also wie kriegt man die eigene Community oder beziehungsweise wie kriegt man konservativere Kräfte irgendwie geöffnet, das Herz weiter?
Menschliche Begegnung. Also ich hab ein paar Beispiele, wo ist es gelungen. Also zumindest als die Gespräche nicht in einer großen Gruppe, sondern so Mensch zu Mensch. Also ich habe mit Menschen, die schon dieses, also von beiden Seiten tatsächlich, also Palästinenser, die fast Hamas-Narrative verfolgen und so Radikal-Zionisten, die auch blind wirklich Netanyahu auch folgen. Und wenn ich so auf diesem Gespräch mit denen auf die menschliche Ebene komme, und auch mit ihrem Mal versuche ich auch mit ihrem Argumente zu gehen. Ich glaube, das ist eine Kunst, die man beherrschen muss. Also wie man mit einem spricht. Also wie man, wie kannst du mit einem Mensch erstmal eine menschliche Verbindung schaffen und ihm erstmal Sphinx seine ganze Verteidigung, seine ganzen Mauer erstmal freiwillig fallen zu lassen, damit du einfach erstmal den Menschen in ihm erreichst. Weil erstmal, wann hast du ihn erreicht? Wenn du das Menschen, den Menschen in ihm wirklich erreichst. Nicht so die ganzen ideologischen Barriere und die ganzen ideologischen Schutz, die er rumdrum macht. Weil keiner im Endeffekt, kein Mensch ist, das ist mein Glaube, kein Mensch ist per se böse, weißt du? Und kein Mensch irgendwie per se so macht, dass er freiwillig, dass er Gewalt nutzt und radikale Ideologie verfolgt. Mhm. Sondern es ist die Frage immer, wie bist du so geworden? Weißt du, ich habe auch diese Frage damals in einer Dialoggruppe, wo ich einfach die israelische Gruppe gefragt, wie es ist möglich, dass er so, dass die israelische Gesellschaft so dieses Stufe erreicht irgendwie. Was ist diese Stimme, die ich manchmal höre? Oder die, wenn ich so Menschen sehe, die an den Grenzen Gaza die ganzen Hilfsgüter irgendwie stoppen und verhindern, dass sie es weitergehen, da frage ich, was ist da passiert? Aber wenn man wirklich noch tiefer schaut, dann merkt man, okay, das sind die Ängste, die man hat. Das sind die Gefühle, die man nicht beherrschen kann. Weißt du? Und dafür braucht man erstmal eine Plattform. Aber nicht während der Krieg am Laufen ist. Alles, was ich jetzt gerade sage, kann man nicht während dem Krieg am Laufen ist. Braucht man erstmal, dass die Krieg erstmal aufhört und dann ein neuer Prozess anfangen. Wirklich ein langfristiger Prozess mit progressiven Schritten. So kann man einen Prozess begleiten. Das ist nicht eine einfache Sache. Das ist ein sehr komplexer Konflikt, aber gleichzeitig sehr möglich auch zu lösen.
Ich muss jetzt gerade an ein Video denken, was ich tatsächlich gestern auf Social Media gesehen habe von der UN. Das wurde gefilmt aus einem Auto heraus und hat die Wüste Zerstörung gezeigt im Gazastreifen. Und der Text lautete dazu, dass es wohl laut Experten und Expertinnen bis zu 14 Jahre dauern könnte, bis man, ich glaube, 36.000 Tonnen oder so oder 36 Millionen Tonnen an Schutt und Beton aus dem Gazastreifen räumt und den Gazastreifen wieder aufbaut. Und ich frage mich tatsächlich gerade, wie werden wir Hoffnung beibehalten können, sollte dieser grässliche Krieg irgendwann vorbei sein? Wie werden wir garantieren, dass die Millionen von PalästinenserInnen aus dem Gazastreifen, die überlebt haben, zeitnah ein menschenwürdiges Leben haben? Und ich muss sagen, dieser Gedanke, wie das passieren könnte, den habe ich mir nicht zu Ende gewagt zu denken.
Ich glaube, es ist keiner in der Lage dafür, jetzt das zu sehen tatsächlich. Also man kann viele Szenarien irgendwie sich vorstellen haben und so weiter und so fort. Aber dieses Krieg ist noch nicht zu Ende. Das heißt, keiner weiß, was ist am nächsten Tag passieren sollte. Da wird vieles passieren. So, wir haben bis jetzt fast 200 Tage, mehr, ein bisschen mehr. Und die Konsequenzen, die werden uns noch locker 20, 30 Jahre verfolgen. Ja. Da sind viele Fragen, die jetzt im Raum stehen. Was wird erstmal mit den Menschen passieren? Ja. Weil da hast du erstmal Gaza ist nicht mehr fähig oder das ist nicht mehr bewohnbar. Also die hat keine Infrastruktur, die hat kein... Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich bekomme vieles von den Leuten auch dort. Ich bin auch in Kontakt mit Organisationen, die dort tätig sind. Und alles, was sie beschreiben, da kann ich nicht mehr... Also ich habe schon eine vergleichbare Fotos von anderen Kriegen wie in Jarmuk. Aber jetzt hat es eine Dimension erreicht, die nicht mehr vorstellbar für jemanden, der nicht dort vor Ort ist. Mhm. Es ist immer die Frage, was passiert am nächsten Tag? Passiert dann, dass der Krieg zu Ende und zwar auf einer neuen Basis, mit einer neuen Vereinbarung, mit einem Prozess, die Hoffnung mit sich bringt? Oder wird dieses Krieg noch weiter am Laufen? Vielleicht jetzt nicht so krass wie jetzt. Das ist auch ein Szenario, die auch möglich ist, dass dieses Krieg wird erstmal so weit laufen, ein paar Jahre, nicht in der Heftigkeit, die jetzt ist, aber das wird weiterlaufen. Dann haben wir immer wieder neue Hochstufen, dann wieder runter und so weiter und so fort, bis jemandem wirklich aufgeht. Das heißt, bis einer von der Partei den anderen vernichtet. Das ist eine Szenario, die ich hoffe, also es ist möglich, das kann passieren. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Deshalb müssen wir alle, die an diesem Thema wirklich was haben, die sollen dafür kämpfen, alles, was in unserer Macht als Individuum dafür zu tun, dass es nicht der Fall wird. Ja. Aber andere Perspektive gibt es ja, dass es erstmal beendet werden mit neuer Vereinbarung. Ein neuer. Also lass uns sagen, auch von einer Lösung, die ich nicht davon so viel halte, aber zumindest ist das der Anfang jetzt, dass wir erstmal die Zwei-Staat-Lösung umsetzen mit so Schritten. Also erstmal neu denken, weil das ist in den alten Versionen nicht mehr möglich, nicht mehr umsetzbar. Ja. Neu denken und dann schauen wir mal progressive Schritte. Dann gehen wir nicht nur, also das sollte, weißt du, so viele Ebenen müssen miteinander laufen.
Absolut.
Da hast du erstmal das Ebene, wo die Menschen, die jetzt direkt betroffen, erstmal ein neues Zuhause finden. Mhm. Das ist Nummer eins. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, aber ich traue, dass die Gazaner mit der Lage dafür auch alles wieder neu zu bauen. Sobald es alles so, wenn die Ressourcen da sind und wenn der Krieg wirklich und wieder Hoffnung und Perspektive da ist, dass sie in der Lage dafür, das ist wieder zu bauen. Und dann geht darum, wie schaffen wir erstmal, dass dieses Hass aufhört. Damit es dieses Hass aufhört, muss erstmal in meiner Meinung Nummer eins alle die Kriegsverbrechen von allen Seiten erstmal müssen vor Gericht stehen. Das ist Nummer eins. Ohne dass die Kriegsverbrecher vom Gericht stehen, da passiert erstmal keine Versöhnung. Das ist in meiner Meinung das erste Schritt.
Sowohl sozusagen die israelische Regierung als auch die Hamas.
Weiter. Jeder, der eine Kriegsverbrechen angefangen hat, er soll vor Gericht gehen.
Gregor Gysi hat das mal so schön in dem Interview gesagt, dass sozusagen die Hamas ihre Bevölkerung quasi als menschliche Schutzschilder nimmt und Israel auf der Gegenseite, das ist Kriegsverbrechen sozusagen.
Na, das ist Kriegsverbrechen.
Genau. Und Israel auf der anderen Seite die Hamas hinter der Bevölkerung treffen möchte. Und durch die Bevölkerung durch sozusagen die Hamas treffen möchte und die Schutzschilder sozusagen mit tötet, was eben auch Kriegsverbrechen sind. Also genau, deswegen stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Also das, da sollten beide Parteien auf jeden Fall vors Kriegsgericht gezogen werden.
Ja, das ist Punkt Nummer eins. Und danach soll wirklich auf beiden Seiten erstmal die Menschen, die wirklich, also ich sehe viele bei den palästinensischen, gibt viele palästinensische Stimmen und israelische Stimmen, die in der Lage dafür, die Hoffnung und die Ängste ihrer Gesellschaft und der Community zu tragen und das ist auch mitzubringen in einem Tisch. Und da wird es mal gesprochen, wie sollte es aus einem Leben zusammen aussehen. Das Land hat so viel Potenzial. Also wir haben auch gesehen, dass es geht nicht nur jetzt um Israel, Palästina, sondern auch die Länder rundherum. Keiner von den Ländern rundherum ist bereit, wieder einen ewigen Krieg zu anfangen. Die Länder rundherum sind müde. Du hast Syrien, der wirklich seit 12, 13 Jahren ein Bürgerkrieg ist. Du hast den Irak, der immer noch nicht auf der Beine gestanden hat durch den ganzen Krieg. Und du hast auch andere Krisen in Ägypten, Jordanien und so
Libanon,
weiter und so
fort.
Kein Land hat
ökonomischer Abgrund.
Ja. Kein Land will wirklich, dass dieses Krieg wirklich weiter verbreitet wird. Ja. Und das ist vielleicht auch, also vielleicht das ist auch die Atmosphäre, die wir jetzt gerade haben. Das war vorher nicht. Also jetzt haben wir auch so gesehen durch den iranischen Angriff, dass viele arabische Länder haben auch jetzt mitgeholfen bei der Verteidigung, was eigentlich an sich so sollte ein Signal zu dem israelischen Volk zu sagen, dass der Sicherheit Israel sollte eigentlich mit der Sicherheit der Länder rundherum auch verbunden sein. In meiner Meinung ist, und das ist nicht eine Meinung, die viele teilen, aber in meiner Meinung sollte eigentlich mit einer gerechten Lösung, wirklich eine Lösung, der die Selbstbestimmung für die Palästinenser erstmal gewährleistet, die Gleichberechtigung für die Palästinenser gewährleistet, dann sollte tatsächlich dieses Land zu ihrem natürlichen Umgebung dazu gehören und nicht mehr als ein fremder Körper gesehen werden. Nur dann können wir wirklich von einem Frieden im Nahost sprechen. Und das ist, dieses Prozess soll gegangen werden, soll gestartet werden.
Ja.
Viele Voraussetzungen dafür sind da.
Ja.
Da muss man einfach nur die Kräfte, die politischen Kräfte, erstmal das sehen und dafür auch gehen.
Ja, dafür braucht es wahrscheinlich Neuwahlen, neue Parteien müssen an die Macht, die vor allen Dingen auch in Israel irgendwie eine progressivere Ausrichtung haben. Auch die palästinensischen Israelis bzw. PalästinenserInnen in Israel mitnehmen und auch deren Schmerz anerkennen und so. Also das, glaube ich, noch ein sehr, sehr langer Weg. Aber Ahmad, ich wollte dir vielleicht noch eine letzte Frage stellen, die mir eigentlich schon unter den Nägeln brennt, seitdem du erzählt hast, dass du kurz vor dem 7. Oktober 2023 eingebürgert wurdest, nach 32 Jahren langer Staatenlosigkeit. Jetzt wärst du in der Lage, mit einem deutschen Pass nach Israel-Palästina zu reisen. Offiziell. Hast du darüber mal nachgedacht?
Weißt du, das ist also es klingt so komisch, aber es ist tatsächlich mein Traum. Also ich glaube, ich hab viele so Träume und Wünsche in meinem Leben erwünscht, also gewünscht und erreicht auch. Ich habe echt ein gutes Existenz erreicht hier in Deutschland. Und merke ich, ohne dieses Wunsch zu erfüllen, endlich mal hinzugehen, da bleibt dieses Loch so tief in meinem Herz. Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil vielleicht die gesamte Geschichte von mir, seit ich Kind bin, verfolge ich dieses Ziel, einfach mal hinzugehen. Das ist so ein großer Wunsch. Vielleicht werde ich hingehen und bin ich enttäuscht oder wie auch immer. Also ich mache keine Erwartungen oder wie auch immer. Also ich gehe nicht jetzt und sage, ich gehe zu Paradies oder wie auch immer. Aber es ist so ein tiefer Wunsch von mir, dass ich mal hingehen und einfach zu schauen, zu spüren, zu riechen, das Wasser zu probieren. Es ist einfach eine Sehnsucht, weißt du? Aber gleichzeitig, ich will es nicht hingehen und die gleiche Erfahrung, die ich von vielen auch gehöre, dass ich im Flughafen erstmal durch eine krasse Sicherheitsmaßnahme gehe oder dass man jemanden mich wirklich demütigt oder sowas in der Art, da werde ich nicht.
Ja.
Deshalb warte ich erstmal. Also eine Sehnsucht ist unglaublich groß in mir. Aber ich glaube, Die sind noch nicht bereit, mich zu nehmen.
Ahmad, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, auch mit uns so ganz schmerzhafte Situationen aus deinem Leben zu teilen. Das schätze ich sehr, dass du dich so geöffnet hast. Und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann uns in Israel, Palästina treffen können und wir ja und wir vielleicht miteinander irgendwann vor Ort einen Dialog führen können.
Oh ja, das ist mein Wunsch.
Ja, ne? ja. Und solange das nicht geht, machen wir es hier. Bitte, mach es weiter. Ich freue mich, dass wir irgendwie zusammengefunden haben. Auch mal gucken, was so daraus wird. Vielleicht hast du Lust, auch sozusagen als Trialogpate mit uns an Schulen zu gehen, wenn deine Zeit das erlaubt. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast, Ahmad, hier mit uns zu sprechen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Danke dir, Schei, für diese Möglichkeit. Das bedeutet mir viel. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Informationen zu Ahmad al-Saadi findet ihr hier in den Shownotes, ihr Lieben. Und falls euch diese Folge gefallen hat, tut uns einen Gefallen und teilt diese Folge, bewertet diesen Podcast, spendet uns vielleicht auch ein bisschen was. Den Link findet ihr in den Shownotes ebenfalls. Und wir danken ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und vielleicht nehmt ihr aus diesem Podcast mit, dass Begegnungen, menschliche Begegnungen, das A und O sind, sich zu begegnen und vielleicht nicht über Krieg, Schmerz und Leid zu sprechen, sondern vielleicht über Dinge, die einen anders verbinden, wie Musik, Kochen, Fußball, Sport oder wie auch immer. Und vielleicht darüber gemeinsame Werte zu finden, die einen dann verbinden und die Beziehung weitertragen. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ahmad, Shukran, Habibi.
Habibi, alles Gute.
Macht's gut. Tschüss.